Hallo, ich bin Maren Kreumann und das ist Was das, mein Podcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek.
Wir sind schon längst da und bleiben noch hier. Frisch wie weißes Papier. Wir geben immer alles und behalten den Rest. Mit Frauen zu reden, ein Fest.
In diesem Podcast breche ich ein Tabu. Ich spreche mit Frauen über 50, übers Alter und übers Altern. Über das, was war und das, was noch kommt. Denn auch wenn Frauen ab 50 unsichtbarer werden, von den Bildschirmen und aus dem Rampenlicht verschwinden, bin ich davon überzeugt, das war es noch nicht. In dieser Folge spreche ich mit Christiane Nüßlein-Vollhardt. Sie ist die erste deutsche Frau, die einen Nobelpreis bekommen hat, 1995 in Medizin.
Ich glaube, das war, wie ich den Nobelpreis kriegte, richtig wichtig, weil viele Männer das überhaupt nicht für möglich gehalten haben.
Ja.
Und da muss man halt mal ein paar haben, die zeigen, es geht doch. Aber ich bin insofern kein Role Model, also ich habe halt keine Kinder. Und viele Frauen haben Kinder und wenn die Kinder haben, können sie einfach das Övre nicht leisten. Das geht nicht, das darf man auch nicht von ihnen erwarten, finde ich.
Sie ist gegen die Frauenquote, aber fördert junge Wissenschaftlerinnen, damit sie auch mit Kind forschen können. Und sie geht mit fast 80 Jahren immer noch zur Arbeit, auch wenn sie nicht mehr im Labor steht.
Irgendwann merkte man dann, dass es einem schwerer fällt und dass man dann einfach auch Sachen vermurkst und irgendwelche Termine nicht einhalten kann oder dass man sich vertut in was man sich zutrauen kann und mit den Zeiten. Das geht mir immer noch heute so, dass ich immer denke, ich werde schneller fertig, als ich fertig werde.
Dieses Jahr möchte Christiane Nüßlein-Vollhardt in Rente gehen. Wie ihr Garten und das Singen ihr dabei helfen werden, das hat sie mir erzählt. Viel Spaß mit dieser Folge, war's das. Herzlich willkommen, liebe Christiane Nüßlein-Vollhardt. Was Sie nicht wissen, ich stand schon mal bei Ihnen vorm Haus. Ich bin ja aus Tübingen, ich habe Verwandtschaft in Tübingen und eine gute Freundin. Und wenn ich dann 2-3 Mal im Jahr in Tübingen, dann gehen wir so spazieren, meine Freundin Max und ich, und gerne mal auch in den Stadtteil, wo Sie wohnen. Und irgendwann sagte meine Freundin dann, ach übrigens, hier wohnt ja die Nüßlein-Vollhardt. Und dann standen wir da, ist ja ein sehr schöner Gebäudekomplex, ganz alt, toll erhalten, sehr Geschmack, ganz richtig schön. Und dann standen wir da wie so 2 Teenager-Fans und Max sagte, und wenn sie jetzt rauskäme? Und ich sagte, ja, vielleicht kommt sie jetzt raus. Und dann standen wir da und haben 10 Minuten gewartet. Also sie kam nicht raus. Und dann sind wir halt wieder weggegangen und haben gedacht, trotzdem, es war ein erhebendes Gefühl, vor dem Haus von Frau Nüßlein-Vollhardt zu stehen. So. Und jetzt sitzen Sie bei mir auf dem Sofa. Wenn ich das meiner Freundin erzähle, die flippt aus. Also wirklich, vielen, vielen Dank, dass Sie den weiten Weg von Tübingen hier nach Charlottenburg auf mein Sofa gemacht haben.
Gerne.
Dieser Podcast hat ja zum Thema, dass ich Frauen so ab 50 aufwärts einlade, um mit ihnen über diese Lebensphase zu sprechen, wo wir ja tendenziell in der Gesellschaft unsichtbar werden. Sie hatten ja einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie auf einen Schlag extrem sichtbar wurden. Das war, als Sie den Nobelpreis gekriegt haben, 1995. Nobelpreis für Medizin als erste deutsche Frau. So, das war der Hammer. Ich möchte jetzt aber woanders ansetzen und möchte Sie fragen, wann sind Sie denn überhaupt zum ersten Mal gesehen worden?
Aufgefallen bin ich schon als Schülerin natürlich manchen Leuten. Also auch in meiner Schule, da war ich ja nicht besonders gut, weil ich mir immer die Freiheit genommen habe, Fächer, die ich nicht mochte, auch wirklich nicht zu bedienen. Ich habe also am liebsten keine Schulaufgaben gemacht, hatte immer ein schlechtes Gewissen, aber war dann in den Fächern, in denen ich mich interessiert habe, überdurchschnittlich gut.
Ja, und das also, war so eine...
Und das haben die gemerkt. Also da haben ganz klar, wussten die, die hat Charakter und die kann was und die weiß was und ist klug. Und dann habe ich schlechte Noten gekriegt, weil die anderen Lehrer mir übel genommen haben, dass ich in ihren Fächern nicht gelernt habe. Obwohl ich da auch oft, das weiß ich noch, so locker, so improvisiert eigentlich gar nicht so schlecht war.
Ja.
Man kann ja auch ohne Hausaufgaben gemacht zu haben irgendwas.
Natürlich. Ne?
Aber da habe ich dann manchmal Fantasie. Richtig üble Noten gekriegt, weil die sagten, verdammt doch mal, die soll sich doch bei mir auch mal anstrengen.
Ja. Also eigentlich aber war das der Neid der Lehrer auf die anderen Lehrer, die Fächer hatten, die sie, wo sie gut mitgemacht haben.
Ja, oder eine
haben,
Bestrafung.
Ja, ganz bestimmt eine Bestrafung.
Und ja, das ist ja komisch, dass selbst Lehrer nicht gerne zugeben, wenn eine Schülerin wirklich richtig gut ist.
Ja.
Und sogar meine Biolehrerin hat mir dann im Abi nur eine 2 gegeben, da bin ich heute noch drüber wütend. Das ist einem so oft begegnet als begabte Frau, dass die anderen das nicht ertragen konnten.
Ja.
Also mein Doktorvater war auch am Schluss ekelhaft und hat mich richtig, richtig runtergemacht. Es muss ja mal geben, dass eine Doktorandin klüger ist als ihr Chef. Das ist aber nicht erlaubt.
Das ist nicht erlaubt. Und
ist nicht erlaubt. Sie
sind
da kriegt man was ab.
Ne? Ja, Sie waren ja in vielen Fällen auch die erste Frau für Ihren Doktorvater.
Ja, ich war natürlich, ich meine, ich habe da eine besondere Begabung, das muss ich schon sagen, für die Biologie. Ja. Und ich bin auch inzwischen relativ stolz drauf, dass ich das, was heißt stolz? Also ich finde, ich habe wirklich ein paar sehr wichtige Sachen gemacht. Ich habe mich früher immer ein bisschen dafür geniert, weil man das ja nicht zeigen darf und man darf ja nicht eitel sein. Das wurde auch in der Familie einem so richtig ausgetrieben.
Ja, also eigentlich dürfte man es schon.
Ja. Also das ist ganz komisch.
In der Familie auch?
Auch nicht, nein.
Ah, da gibt es die schöne schwäbische Redensart, et g'schumpfe ist genug lobt. Das heißt ja, nicht geschimpft
nichts gesagt,
ist genug, nicht geschimpft
so
ist genug
bisschen.
Gelobt. Und das ist ja ein bisschen pietistisch, mallippig gedacht, um religiös gedacht. Ja. Aber die Pädagogik war ja auch so damals. Wir hatten ja auch so strenge
so.
Lehrer zum Teil.
Nicht, ist genug lobt, ja, das stimmt. Und das war irgendwie, ich fand das gemein irgendwie. Weil ich natürlich gesehen habe, dass die anderen viel schlechter waren.
Ja.
Und warum sagt dann nicht mal jemand was?
Ja.
Ne? Das gab es nicht.
Aber es ist auch eine Provokation, wenn ein Mädchen so gut ist. Das waren die ja noch nicht gewohnt. Oder das war schon noch was Besonderes.
Und auch in der Familie, da zählte diese Sorte Achievement zählte eben nicht besonders. Nicht, weil eine meiner Schwestern ein neues Kind gekriegt hat, da wurde gejubelt.
Ja.
Aber wie ich einen Doktor gemacht habe, da haben sie also nur gesagt, naja, was gibt es heute Abend zu essen? Also so ein bisschen nicht.
Ja, das also, kenne ich auch.
Das wurde auch, wie ich dann Karriere gemacht habe. Und ich habe gerade vor kurzem mit meiner Schwester nochmal durch. Und die sagte, das war ganz ungläubig, aber das stimmte. Die haben davon einfach nicht besonders viel Aufhebens gemacht, weil das nicht erwartet war von der Frau.
Ja.
Denke ich.
Ja, ja.
Also ich dachte damals, wenn ich ein Mann wäre, also meine Vettern oder so, wenn die was das wäre viel, viel deutlicher und sichtbarer
gelobt,
gelobt und gepriesen worden.
Ja, natürlich.
Das lag auch daran, dass in der Zeit erfolgreiche Frauen nicht beliebt waren.
Ja.
Nicht? Das ist ja nicht wirklich was Erstrebenswertes.
Nee.
Sondern die sind dann gleich irgendwie, haben Haare auf den Zähnen oder sie sind
blaustrümpfig.
Oder sie sind Karriereweiber und so Zeug. Und von dem Vorurteil kommen sie überhaupt nicht weg.
Ja.
Auch wenn sie sich völlig normal benehmen und gar keinen Grund ist, einem irgend sowas vorzuwerfen.
Wollen wir mal unser Alter beide sagen, damit wir wissen, welcher Jahrgang Sie sind?
Ich bin Jahrgang 42, ich werde jetzt bald 80.
Ich bin 73. Also Sie sind so alt wie mein dritter Bruder Henning. So, also ich kann mir das vorstellen. Aber ich habe ja auch die 50er erlebt als Kind. Und ich finde ja, dieses Jahrzehnt war geprägt durch diese Dichotomien, schlau, aber hässlich, schön, aber doof.
Genau.
Und ich weiß, dass ich als Kind das total gehasst habe und dachte, man kann doch beides sein. Zum Beispiel, ich hatte auch früh eine Brille und eine Brille steht ja für irgendwie für intellektuell sein und
unhässlich.
Auch gerade und hässlich. Das war ganz schlimm. Das war, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und ich dachte, ich bin doch gar nicht hässlich. Ich mache das in meinem Bühnenprogramm, mache ich einen Sketch darüber, dass ich sage, wie ich dann die Brille abgesetzt habe und dachte, ich bin hübsch.
Weil Sie schlau waren, wurden Sie hässlich.
Ja, ja, so. Und dann habe ich gemerkt, aber man ist gar nicht automatisch hübsch, wenn man die Brille absetzt. Vielleicht hat man auch nur ein großes, leeres, weißes Gesicht mit nichts drin. Also hübsch sein war so eine Anforderung. Und ich fand ja, persönlich war ich ja beleidigt in der Pubertät, weil ich war die Kleinste in der Klasse. Ich war am spätesten dran mit Busenkriegen. Und die anderen Mädchen waren weiter. Und die Jungs fanden die alle toller. Und ich fand das so ungerecht, weil ich hatte doch genauso geleistet. Ich war gut in der Schule, ich war gut in Latein. Und ich fand es so gemein, dass sie nur, weil diese Weiblichkeit da war bei diesen Klassenkameradinnen, dass die beliebter waren. Das fand ich extrem ungerecht. Mhm. Die waren ja in den 50ern Dann in der Pubertät.
Ich war in der Mädchenschule.
Ja, ja. Sie waren in der Mädchenschule. Ja. War das gut im Nachhinein?
Also ich fand es toll, weil die Schule war gut und man durfte eine Eins in Mathe haben, ohne da was Negatives. Nicht, genau. Ach, die Kluge da, die Blauen, genau. Das kommt ja dann gleich. Ne?
Genau.
Ja, also ja. Erfolgreiche Frauen kriegen sofort was ab.
Und bei uns war das ja so, wir waren am humanistischen U-Land-Gymnasium in Tübingen, waren ein Drittel Mädchen, zwei Drittel Jungs. Wir waren eindeutig die Schlaueren, wir kriegten die Preise am Schluss. Aber wir machten den Mund nicht aus. Wir waren schüchtern, weil auch das nicht erwartet wurde. Irgendwie war das auch suspekt. Man kriegt keine Pluspunkte.
Kriegt keine Pluspunkte für schlau sein.
Ja, das ist.
Also ich fühlte mich da sehr einzeln und einsam und besonders. Also ich habe, glaube, damals wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nicht dazugehöre und dass ich lauter Interessen habe oder Gedanken, die ich mit keinem teilen kann. Ich hatte eine sehr gute Freundin, mit der habe ich das dann auch gedacht. Die hat mir auch viel geholfen, die hat wunderbar geschrieben. Wir waren sehr, sehr gut befreundet, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass was mich interessiert, interessiert die anderen alle nicht.
Ja.
Also klar, ich habe Goethe gelesen die ganze Zeit, wie verrückt, Faust, Gedichte auswendig gelernt. Und dann hatte ich diese Biologie, wo auch wenige
Frauen waren, wenige Mädchen waren.
Es ist ja heute noch so, dass man kaum jemand findet, der, ich habe einen wunderbaren Garten und wenn ich da Leute durchführe, das ist ja kaum mal einer da, der sagt, dass du diese Blume da wachsen hast. Die kennen die alle überhaupt
gar
nicht.
Darf ich mal mit Ihnen durch Ihren Garten gehen? Ich bin nämlich Blumenfan. Ja. Ich habe mir das drauf geschafft in den letzten 20 Jahren.
Kommen Sie mal, ich habe lauter wilde, also selten, relativ selten, oder wenigstens, was man nicht so häufig trifft.
Ja.
Das ist ganz selten, dass man da jemanden mal findet, der das überhaupt versteht und sieht.
Ja, ne? Das stimmt. Obwohl Blumen ja ist ja eher sozusagen weiblich konnotiert.
Ja, jetzt Blume
noch.
Ist auch Pflanze oder irgendein Gehölz oder so irgendwas. Ne? Das finde ich manchmal richtig kränkend. Die meisten sind da totale Banausen.
Ich wollte nochmal nachfragen, wie sind Sie durch die Pubertät gekommen in diesen 50ern? Weil das war so auch ein restauratives Jahrzehnt. Das war doch ein Zurückführen auf die alte Frauenrolle. Wie sind Sie als schlaues Mädchen da durchgekommen?
Schrecklich. Ich war einfach wahnsinnig unbeholfen mit Buben. Also ich habe mich einfach furchtbar geniert. Wir hatten ja keine Buben in der Klasse. Und die Familie war bei uns dominiert von Frauen. Ja. Alles voller Frauen, also auch kaum Cousins. Schwestern und viele Cousinen und viele Tanten. Und ich konnte überhaupt nicht gut mit Männern. Und ich war Mauerblümchen in der Tanzstunde, das war ganz ekelhaft.
Ekelhaft.
Und meine Mutter sagte, ach, du siehst ja süß aus und so. Ich sah auch süß aus. Also ich hatte hübsche Kleider und ich war immer so ein bisschen pummelig im Gesicht. Aber ich konnte mich mit diesen blöden Kerlen nicht unterhalten. Ich kann keinen Smalltalk. Ja. Bis heute kann ich keinen Smalltalk. Mal mit meinen Katzen. Ich kann es nicht. Ich bin stumm. Und wenn ich da irgendwie rumstehe, dann bin ich einfach stumm. Und in Gesellschaft, also ich muss mich manchmal richtig anstrengen, dass ich da mal jemanden anspreche und so.
Ja.
Weil ich eigentlich furchtbar schüchtern bin.
Eigentlich sind Sie schüchtern,
eigentlich
das ist interessant.
Eigentlich bin ich richtig schüchtern, ja. Traue mich nicht in den Laden. Ja, ich könnte jetzt gerade wieder vor lauter Sentimentalität und Eigenmitleid das wird zerfließen. Aber das war wirklich sehr schwierig in der Pubertät.
Ja, das glaube ich.
Das war sehr, sehr schwierig und ich hatte keinen guten Umgang mit Männern.
Ja.
Also ich keinen unbefangenen Umgang mit Männern.
Ja, verstehe.
Hatte eine sehr gute Freundin, die hat dann leider einen Freund gekriegt.
Das und dann war sie verloren als Freundin, ne? Schrecklich.
Ein absoluter Hornochse. Und da habe ich sie verloren.
Ja, das
man
ist
hat ja so viele Freunde verloren, weil die plötzlich Partner kriegen.
Durch Paarbildung.
Ja,
verliert
Wahnsinn.
Man Freunde.
Das war also wirklich zum Heulen. Das war also, das ist auch jetzt noch so. Naja, auch in meinem ganzen Werdegang. Ich meine, man hat ja dann öfter auch beruflich irgendeinen netten Kollegen, der spannend ist und mit dem man sich gern unterhält und mit dem man irgendwas zusammenarbeiten will. Und wenn die dann ihre Freundinnen hatten, dann war da praktisch nichts zu machen.
Das war aus. Nicht? Das ist auch ernüchternd, weil dann ist ja die Freundschaft, also ob die Freundschaft nicht viel wert ist, das fand ich ja auch immer schrecklich. Ich habe das ein bisschen verachtet auch immer, wenn Mädchen erstens zur Freundin und dann kommt ein Mann und auf einmal sind die weg als Freundin.
Genau.
Keine schöne
Oder
Erfahrung.
Oder die treten immer nur zu zweit auf.
Aber jetzt in Ihrem Fall, ich habe immer gedacht, wenn man jetzt nicht das normale Rollenbild erfüllt, heiratet, Kinder kriegt, das habe ich ja auch nicht gemacht, dann ist es immer gut, wenn man irgendwie was Besonderes geleistet hat. Und Sie haben ja nun nachweislich mit diesem Nobelpreis, ja, echt, das heißt, Ihnen wird doch verziehen, dass Sie jetzt nicht mit Familie, Mann und Kindern ankommen.
Mir wird nur dadurch verziehen, dass ich eine Stiftung gegründet habe zum Unterstützen von jungen Frauen mit Kindern, ja, und dass ich ein Kochbuch geschrieben habe. Na, im Ernst. Ach, sie ist nicht total. Ich weiß noch, wie ein junger Kollege mir mal sagte, wie er mich besucht hat in meiner Wohnung. Ach so, du hast eine richtig hübsche Wohnung. Ich habe gedacht, du lebst in Apfelsinenkisten. Die Leute trauen es einem nicht zu, dass, ja, man ein normaler Mensch ist.
Ja.
Das war schlimm. Ich hatte einen ganz üblen Ruf als junge Forscherin, weil bei uns wirklich, das lief wie geschmiert. Wir hatten unheimlich viele Erfolge.
Ja.
Und alle Leute dachten, das muss eine sein, die muss ganz furchtbar mit ihren, ja, Doktoranden umgehen.
Ja.
Und davon war überhaupt nicht die Rede. Null. Gar nichts. Keine Evidenz.
Ja.
Aber ich hatte den Ruf weg, dass ich meine Doktoranden bis aufs Blut aussauge. Und das hat mich einfach so gekränkt. Aber so war es. Das war bloß, weil ich erfolgreich war.
Ja.
Das gehört sich nicht.
Ich möchte jetzt mal ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Wir haben hier eine Schale mit Fragen. Ich möchte, dass Sie 5 Zettel ziehen und ich lese die dann vor und Sie beantworten mir diese Fragen. Sie haben einen Joker, Sie dürfen eine davon auch mir geben. Also ich muss Ihnen auch antworten. Ich lese dir dann vor und dann muss ich die selber beantworten.
Und ich muss 4 beantworten.
Ja, also wenn Sie wollen natürlich nur. Wir sind ja hier auf freiwilliger Basis zusammen. Aber ja,
und einfach, wenn ich die ablehne, wenn ich sage, ich will die nicht beantworten?
Dann suchen Sie eine andere.
Ah, ja,
wir sind ja extrem liberal,
ist erlaubt.
Frau Nüßlein-Vollrath. Okay, wir sind tolerant, liberal und ganz freiheitlich denkend. So, ich, genau, Sie können es auch vorlesen. Sie können es auch vorlesen.
Wechseljahre, Fluch oder Segen?
Ja, das möchte ich Sie fragen.
Ach, eigentlich schon. Das hat mir nicht viel also es war Segen eigentlich. Eher.
Ja.
Also, ja, ich habe das nicht so schlimm gefunden.
Ich auch nicht.
Nee.
Nee, ich war zum Beispiel froh, dass einfach vorbei
ich
war.
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich endlich diese Hormonpillen gegessen habe, wegen dieser schrecklichen Hitzewallung, die einen manchmal
Ja, das ist furchtbar, wenn
das
man
das hat. Das war sehr unangenehm, weil, also wenn man mitten in irgendeinem Gespräch sitzt und plötzlich, also fließt
das alles, läuft.
Wahnsinn,
ja,
wirklich.
Ja.
Und das habe ich dann gemacht. Aber sonst fand ich das nicht so schlimm.
Aber die Sache an sich war doch eigentlich, nee, total okay, es war doch eine,
ich meine, das Älterwerden war natürlich auch eigentlich nicht so schlimm.
Wann haben Sie sich das erste Mal alt gefühlt?
Das ist mit 50 ungefähr, denke ich.
Das war dann ja fast, also kurz vor dem Nobelpreis.
Ja. Also wenn man so zwischen 40 und 50 ist, da hatte ich wahnsinnig zu tun, da war meine Gruppe sehr groß, oder nicht sehr groß, aber sehr aktiv, wahnsinnig aktiv. Wir hatten viele, viele verschiedene Projekte laufen, die alle sehr gut gingen, dass man also wirklich unheimlich viel zu tun hatte und auch dauernd auf Konferenzen fahren musste und so. Und da lief viel und da hatte man eine Wahnsinns-, also im Nachhinein eine unglaubliche Kapazität, mhm, das alles einigermaßen so zu deichseln,
ja,
und hinzukriegen. Und irgendwann merkte man dann, dass es einem schwerer fällt und dass man dann einfach auch Sachen vermurkst und irgendwelche Termine nicht einhalten kann oder dass man sich vertut in was man sich zutrauen, ja, kann und mit den Zeiten. Das geht mir immer noch heute so, dass ich immer denke, ich werde schneller fertig, als ich fertig werde. Und immer denke, wenn ich genau weiß, wie es geht, dann habe ich es praktisch gemacht. Stimmt natürlich nicht.
Nee.
Und dann hatte ich eben dieses schreckliche Erlebnis, dass, wie ich 50 war, habe ich ein neues Gebiet angefangen, mit den Zebrafischen zu arbeiten.
Ja.
Hatte mir das alles gut ausgedacht. Wir waren am Vorbereiten, um ein riesengroßes Experiment zu machen. Und dann hat plötzlich mein bester, wahnsinnig guter Student, der die Arbeit gemacht hat, die mich berühmt gemacht hat damals, mhm, mir erklärt, dass er mir Konkurrenz machen wird. Und dass ich ihm beigebracht hätte, also er hat mit Fliegen gearbeitet bei mir und hat, ja, damit wirklich große Erfolge erzielt. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt die Fische machen. Sagt er, ich will jetzt auch die Fische machen. Sie haben mich davon überzeugt, dass das die Zukunft ist. Fand ich ja sehr schmeichelhaft. Aber, mhm, wollen Sie, dass Ihr begabtester, 20 Jahre jünger, jüngerer Superstudent, der noch dazu 2,05 Meter groß ist, sagt, ich mache das auch. Und wir werden sicher was anderes machen und es geht doch. Und da haben zwei Leute Platz. Oh. Eigentlich hatten nicht zwei Gruppen Platz. Ja. Also wirklich nicht. Aber er ist dann nach USA und hat mir Konkurrenz gemacht. Das hat er gemacht. Hm? Und da habe ich wirklich Schiss gekriegt. Da habe ich gedacht, Gottes Willen, der ist 30 und ich bin 50. Ob ich das schaffe? Weil das war ja sehr, sehr, sehr aufwendig, was wir dann da gemacht hatten. Nicht? Und dann haben die Leute noch so gesagt, ach, der Arme. Die mit ihrem großen Labor und so und naja, also es ist dann, ich habe dann einfach versucht, mit ihm einigermaßen gut in Kontakt zu bleiben.
Ja.
Und wir haben es dann zusammen auch einigermaßen hingekriegt.
Dass sie sich abgegrenzt haben.
Aber er hat mich natürlich nicht geschlagen, aber er wollte mich schlagen. Ganz klar.
Das ist ja sehr hart. Das ist ja sozusagen.
Das war wirklich.
Sonst hätte man gesagt Vatermord, aber hier wäre es jetzt Muttermord.
Das wäre Muttermord gewesen.
Eigentlich ein bisschen.
Besten Sohn, ja. Das war eine komische Situation.
Ein Vertrauensbruch doch auch, ein eklatanter Vertrauensbruch, oder?
Es ist auch so, dass meine jetzigen Mitarbeiter ihm das immer noch übel nehmen und sagen, das hättest du nicht machen dürfen. Ja. Er war dann ganz erfolgreich, aber es ist nie wieder was Originelles von ihm gekommen. Wir haben uns dann irgendwann richtig versöhnt, eigentlich einigermaßen, ja, aber so richtig on good terms sind wir nicht.
Ja, das kann ich ja auch verstehen. Er hat wirklich was von einem Vertrauensbruch, wenn man selber jemand mit großgezogen hat sozusagen. Ja. Und sie haben ihn ja befähigt, diesen Schritt dann zu machen. Das ist schwierig.
Das ist Muttermord.
Ja. Ja. Wollen wir nochmal einen Zettel ziehen? Wie gesagt, Sie müssen es nicht beantworten, Sie können es auch an mich abgeben.
Wie alt möchten Sie werden?
Ja, wie alt möchten Sie werden?
In Zahl.
Ja.
100.
Gut.
Nee, ich weiß es nicht. 100 oder 95 geht auch. Ja.
100 ist doch schön.
Das kommt aber ganz drauf an, ob man einigermaßen tickt. Schlimme ist, also diese Vorstellung, die man ja doch oft an die einen befällt, was ist, wenn ich dement werde?
Ja.
Was, wenn,
die größte
was
Angst.
Ist, wenn ich körperlich nicht mehr in der Lage bin, selbst alleine zu leben?
Ja.
Ich habe jetzt Leute erlebt, die 95 wurden und alleine gelebt haben und das geht, das sehe ich auch. Aber diese Drohung, dass man dann irgendwann doch abhängig wird und das, ich weiß nicht, wie man das macht, mit Hauspflege oder mit ich weiß nicht was.
Ja, das ist eine Frage, die auf uns alle irgendwie zukommt natürlich, wenn es wirklich dann bergab geht, wenn man nicht mehr alleine kann.
Genau. Und wenn ich mir überlege, wie meine Tanten umsorgt worden sind von ihren Kindern, wie sie starben, oder meine Mutter, also wie meine Mutter Krebs hatte und dann starb, da war jeden Tag eine der Schwestern um sie rum.
Ja.
Und bei mir, ich habe keine Kinder.
Ne? Ich auch nicht. Ich denke auch oft dran, wie das sein wird. Wir haben keine Kinder.
Nicht, da weiß man nicht, was auf einen zukommt.
Wir müssen
aber das
anders
schon
organisieren.
Irgendwie gehen. Da gibt es Hilfen und es gibt, weiß nicht, Telefon.
Ja, aber Sie haben ja auch viele Menschen, die Ihnen was verdanken und die,
die
in einer
mal
Form...
zu Besuch, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer darauf geachtet, meinen Mitarbeitern, obwohl ich ganz eine Riesenschar von Alumni sozusagen habe, alle mit Distanz.
Ja, das finde ich übrigens ein gutes Prinzip.
Vielleicht zwei oder so, die ein bisschen, mit denen ich ein bisschen intensiver befreundet bin, aber... Auch da wäre es so, dass das nicht so wäre, dass da...
Nee, die können natürlich dann nicht, die können sich vielleicht drum kümmern oder...
Die können aber zu Besuch kommen oder die schreiben einem Briefe oder so. Aber sonst habe ich mal nur meine Schwestern. Ne?
Ja, und wahrscheinlich Nichten und Neffen. Ich meine, Sie haben einen Neffen, der den Nobelpreis auch gekriegt hat vor kurzem.
Naja, aber der wird sich nicht um mich kümmern.
Der ist ja beschäftigt.
Der wird sich um seine Mutter kümmern vielleicht.
Und wie ist es in der Nachbarschaft? Wohnt daneben
Nachbar er? Ist nett, da habe ich eine sehr nette Nachbarin, die ist nur leider, Gott, die hat heute Geburtstag, glaube ich, muss da mal anrufen. Die ist auch schon 85, ne?
Und
die Linke, die in der linken Nachbarschaft, die ist ein bisschen jünger. Dann habe ich oben ein junges Ehepaar wohnen, die sind ganz nett. Klar, gibt es schon, aber ich bin eigentlich eher zurückhaltend und nicht so jemand, der gern über den Gartenzaun schwätzt. Im Gegenteil, wenn die Nachbarin in den Garten geht, dann
gehen Sie rein.
Ich gleich um die Ecke, weil ich keine Lust auf Smalltalk habe. Das kann ich einfach nicht.
Ich sage jetzt wir in unserer Situation, ich bin ja in derselben Situation, ich habe keine Kinder, ich habe Nichten und Neffen, ich habe Brüder, Schwägerin, aber ich muss mir auch was überlegen. Ich habe ja auch, ich wohne in einer schönen Wohnung und irgendwann wird das zu groß. So, ich denke da schon auch dran hin. Mhm. Da müssen wir uns was ausdenken, irgendwie ein Netzwerk oder.
Es gibt bei uns in Tübingen, der heißt Seniorenstütze, ein Psychologe, der als Job sich jetzt gemacht hat, alten Leuten dazu verhelfen, dass sie weiter in ihrer Wohnung wohnen.
Das ist toll.
Der geht mit einem einkaufen, wenn man will, und der kümmert sich auch um die Finanzen, wenn man will.
Ja.
Und der, glaube ich, koordiniert Pflegedienste und so Zeug. Also den würde ich unter Umständen mal anhauen, wenn das wirklich nötig ist. Aber noch finde ich eigentlich, wissen Sie, man weiß ja gar nicht, wie alt man ist, wenn man von sich aus guckt, wenn man nicht in den Spiegel guckt und nicht guckt, wie die anderen auf einen reagieren. Ist man 35. Ja. Also das ist so.
Ja.
Weil man einfach... Man merkt es eigentlich nur, wenn man Sport machen muss, was ich jetzt manchmal machen muss, dass man das da überall klemmt, langsam.
Ja.
Aber sonst fühlt man sich doch nicht alt, oder?
Nee, ich fühle mich auch... ich bin auch manchmal erstaunt, wenn ich mich dann im Spiegel sehe.
Ja, das ist dann nicht so schön, aber dann macht man natürlich... Die Beleuchtung im Bad ist ja dann immer so, dass man dann doch einigermaßen nett aussieht, nicht? Und nur wenn man sich dann mal gefilmt sieht oder so, dann denkt man, oh ja, Feier. Es ist ja doch ganz schön alt, ne?
Ja, mir geht es oft so, dass ich dann erzähle von älteren Menschen, sage ich, da habe ich eine Frau gesehen, die ging dann mit Mühe über die Straße, eine ältere Frau, sage ich, also ungefähr so alt wie ich. Dann wird mir klar, ich halte mich irgendwie viel jünger, als ich.
Ja, und dabei man ist sind ja auch immer noch erstaunt, wenn jemand in der Straßenbahn neben einem aufsteht. Für einen aufsteht. Und, oder mir geht es ja auch so, dass ich dann für alte Leute aufstehe.
Das ist gut.
Ja. Aber weil man natürlich eigentlich noch, und das ist da vielleicht doch auch ungewöhnlich, aber ich meine, ich arbeite ja auch, ich gehe ja jeden Tag ins Büro. Und
das machen Sie schon, Sie gehen weiter ins...
Ja, ich meine, ich mache keine Experimente mehr, schon lange nicht mehr. Das geht eben einfach nicht.
Ja.
Ab einem gewissen Alter, bis 50 habe ich noch Experimente selbst gemacht. Und dann später hat man so viel anderes Zeug, dass man einfach nicht genug Zeit am Stück hat oder auch dauernd was verschusselt. Und da geniere ich mich auch vor meinen Mitarbeitern und mache das dann nicht mehr.
Verstehe. Aber Sie haben noch Doktoranden? Oder
einen. Jetzt, und der macht jetzt bald fertig und dann ist Schluss. Dann habe ich einen Gruppenleiter, der dann da bleiben wird und der hoffentlich dann auch die Forschung weitermacht. Und ich habe dann vor, mit 80 nicht mehr aufzutreten als Gruppenleiter, sondern ich bin dann Pensionär. Aber was dann ist, da bin ich mal gespannt. Also ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben und vielleicht muss ich noch eins schreiben, weiß nicht über was, aber... Mal sehen, da muss ich mir irgendwann...
Über Ihren Garten.
Ja, das habe ich auch schon überlegt, dass man da mal was schreibt über Pflanzen und über...
Über die Schönheit eines Gartens.
Kennen Sie mein Buch über die Schönheit? Das hätte ich eigentlich mitbringen sollen, ich Idiot. Kennen Sie das?
Nee.
Schönheit der Tiere, habe ich gerade geschrieben.
Ah, nee, kenne ich nicht.
Bei dieser Recherche für dieses Buch rausgefunden, dass Menschen das einzige Tier ist, was sich schmückt. Dass man einfach die ganze Zeit bewusst drüber ist, wie man aussieht.
Mhm.
Nicht? Also ich gehe morgen zu Maren Träumern, was ziehe ich an? Und dann kann ich an den Kopf packen und denke, dieser Pullover, der Pullover, was mache ich denn jetzt? Und
ja, gut, das ist...
Und dann kommt mir Gott sei Dank noch in Erinnerung, dass es ja nur ein Foto gibt und sonst kein Video ist.
Genau.
Aber der erste Gedanke ist, wie sehe ich aus? Es ist wirklich fatal. Und dabei bin ich ja nicht besonders eitel und
sind Sie gar nicht. Auch nicht. Sie haben sich ja auch dagegen geäußert, aber dass Frauen immer denken, ich muss schön sein.
Nein, aber sie werden so beurteilt. Und sie haben
werden danach beurteilt.
Gesagt, das ist nicht schön oder so.
Natürlich,
Die Leute gucken einfach sofort, wie sieht die aus und machen sich dann ein Bild. Im Grunde habe ich das Klischee auch. Also wenn bei mir eine Doktorandin einen Job will und die ist hochgeschminkt und man sieht, dass sie morgens eine Stunde gebraucht hat, bis sie überhaupt in ihre Schuhe gekommen ist, dann nehme ich die nicht. Weil das ist einfach zu ablenkend und das nimmt auch so viel Zeit in Anspruch.
Ja.
Ich meine, wenn Sie mal gucken, Gleichberechtigung ist ja schön und gut, aber wenn man mal aufrechnet, wie viel Zeit Frauen pro Tag oder pro Monat oder pro Woche nur für ihre Schönheit verbrauchen.
Ja.
dann ist es viel mehr als Männer, würde ich schon
natürlich,
denken.
Das ist aber, nicht? Das hängt natürlich damit zusammen, dass im klassischen Bild von Männern erwartet wird, dass Frauen eben sexy sind. Oder wie meine Kollegin Caroline Kebekus sagt, fuckable. Also das wird sehr stark auf die Frauen projiziert. Dann sagen sie ja, manchmal, ja, ich mache das für mich.
Die meisten Frauen machen sich ja für sich schön.
Na, das möchte ich hinterfragen. Die sagen dann, ja? Ich mache das für mich. Nein, sie wissen genau, sie machen es für sich, weil sie dann so aussehen, dass sie auch ankommen bei Männern. Hängt viel damit zusammen, dass die Männer sozusagen, dass den Männern diese Auswahlfunktion zugestanden wird. Ja. Zum Beispiel, ich fühle mich viel freier, seit ich mit Frauen zusammen bin, weil ich dieses Kriterium nicht mehr habe, ich muss irgendwie Männern gefallen. Das ist mir wurschter. Ich will schon gut aussehen, ich will auch sexy sein, ich will auch beliebt sein, das ist alles. Aber dieses strenge drauf gucken, was mache ich jetzt, muss ich dünn sein, muss ich den Bauch ansehen, das ist in meinem Beruf ja noch besonders schlimm, weil das Bild so wichtig ist. Also das, wie man über einen roten Teppich geht und zeigt, dass man Größe 34 hat, das finde ich so absurd. Ich habe außerdem nicht Größe 34. So, das ist nicht der Kern der Schauspielerei, aber es wird so eingesetzt, als ob es eine Grundlage auch ist für Besetzung.
Meinen Sie, dass es wirklich nur von den Männern abhängt? Oder ob nicht auch die Frauen gucken, wie schön sie gegenseitig sind?
Ja, das gibt es eine Art natürlich also, auch eine.
Und es ist ja auch so, dass man sich das nicht abgewöhnt, wenn man eigentlich hauptsächlich mit Frauen umgeht, dann schminkt man sich ja immer noch, ne? Und die Leute ziehen nur Stöckel an und so.
Ich finde, dass sich das ändert. Das hat sich bei mir durchaus geändert.
Ja.
Dass ich bestimmte Sachen verweigere ich zum Beispiel, dass ich hohe Schuhe ziehe ich schon ganz lange nicht mehr an, weil ich dann mir einen Fuß gebrochen habe, das geht nicht mehr. Aber ich finde es.
Es ist auch hohe Stöckelschuhe.
Es ist völlig ungesund, ich fühle mich da nicht wohl und ich traue mich mehr, das zu tun, was ich wirklich möchte, seit ich mit Frauen zusammen bin. Das ist einfach so. Ja. Und ich weiß, Frauen zum Beispiel haben nicht das Vorurteil, dass sie ältere, kluge Frauen ablehnen, sondern Frauen, die Frauen lieben, finden das toll. Ältere Frauen mit einer Autorität, ich werde von Männern schon lange übersehen. Der Blick gleitet ab, wenn ich mit einer jüngeren Frau, die irgendwie Busen hat, das ist völlig, ich sehe den Blick abgleiten. Und bei Frauen, die Frauen lieben, ist es etwas, fast was erstrebenswertes. Es wird geachtet. Die Autorität, der Geist, das ist schön. Das macht zum Beispiel mein Alter leichter. Finde ich. Also deswegen, da fällt viel weg von Anstrengung. Ja. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Das Klugsein wird im Alter Frauen viel mehr zugestanden als vorher.
Na Gott sei Dank.
Ja, wenigstens.
Also ich weiß noch genau, wie ich mit, weiß nicht, wie alt ich da war, 40, 30, sowas, mir gewünscht habe, 60 zu sein, damit das nicht keine Rolle mehr spielt, wie man aussieht.
Nein, das ist ja irre.
Und mit 60 ist man natürlich immer noch, ich meine, das ist ja, da wird man ja auch immer noch angemacht, ne? Also, aber das fand ich ganz merkwürdig, dass ich dachte, jetzt lasst mich doch zufrieden mit diesem ständigen, bin ich, wie sehe ich aus, wie attraktiv bin ich und so.
Ich fand bei Ihnen immer toll, dass ich das Gefühl hatte, Sie haben diese ganzen, oder sehr viel von diesen Zuschreibungen von Weiblichkeit, die es gibt, haben Sie sehr elegant an sich abprallen lassen. Mhm. So, das haben Sie hingekriegt, das finde ich vorbildlich. Sie machen so vieles anders, Sie sind sperrig, Sie sind nicht nett, das haben Sie oft gesagt, Sie sind undiplomatisch, Sie suchen Ihre eigenen Themen, Sie halten aus, dass Sie mal nicht gemocht werden, also Sie gehen in Konflikte, so, das ist alles, also gerade dieses nicht immer nett sein, das finde ich toll. Im Grunde sind Sie doch das perfekte Role Model für jede Feministin. Das möchten Sie auch nicht sein, oder? Oder ist es?
Na, ich bin nicht eine Feministin, nein. Also ich bin eigentlich für völlige ich bin dafür, dass die Qualität zählt.
Ne? Ja, das bin ich auch dafür.
Also von mir aus auch Charme oder Charisma, bitte gerne, wenn da jemand gut ist, egal ob Mann oder Frau.
Ja. Ne?
Und ich bin dafür, dass die Qualität zählt im Beruf zum Beispiel, was man wirklich gemacht hat. Ja. Wobei dass mir dann auch egal ist, ob es Mann oder Frau ist. Aber was jetzt im Moment passiert mit dem Feministensein, dass die Feministen so furchtbar nur dauernd auf die Frauen gucken. Also das stört mich einfach. Das finde ich so im eigenen Saft. Ich meine, ja.
Aber Sie haben doch so viel erlebt, was wirklich, haben Sie ja auch geschildert, auch heute ja, zum Teil, ist, ja, was eigentlich diskriminiert ist, was auf einem Vorurteil beruht. Es ist doch toll, wenn die Frauen ja, jetzt anders gesehen
ja,
werden.
Ja, aber die Frauen sehen das ja auch so. Ne? Ich habe ja mehr unter Frauen gelitten als unter Männern fast. Der Neid von Frauen, wenn man eben meinen Weg geht oder so, der ist ja schlimmer.
Ja. Sie nicht? Haben das erzählt, dass von feministischer Seite gesagt wurde, Sie seien, würden wie ein Mann sich verhalten oder so. Was war
ja,
da klar, der Vorwurf?
Naja, ich glaube, der Vorwurf war einfach damals, dass man eben sich in die Männerwelt begibt und dann auch die Leute ausbeutet, ne? Um sich selbst stark zu machen oder so. Aber da
aber,
war das eigentlich
also jetzt, ich,
komisch.
Ich muss Ihnen noch mal das Heft zeigen. Ich habe hier nämlich den Fokus von 2013, Frauen gegen die Quote.
Das da dieses, war ich auch gegen die
ja,
Quote.
Da habe ich, das habe ich lange aufgehoben. Ich dachte, es lag wirklich, liegt jetzt 9 Jahre unter meiner Garderobe.
Aber jetzt gucken Sie doch mal. Ja. Die Frauen haben alle lange blonde Haare.
Ja.
Alle.
Ja, ja.
Naja, da gibt es hier
da
noch eine.
Da fallen Sie aber positiv raus.
Ich falle da raus und die Petra
aber sind Sie, sind Sie noch gegen die Quote? Hat sich das jetzt im Alter, darf ich ja sagen, verändert? Also ich bin ja für die Quote. Ich hätte mir gewünscht, als meine Fernsehsendung Nachtschwester Kollmann abgesetzt wurde, dass es eine Quote gegeben hätte, weil dann hätten sie entweder mich weiter beschäftigen müssen oder eine andere schlaue Frau einsetzen müssen. Und so passierte gar nichts und es gab sehr lange, etwa einen Zeitraum von 10 Jahren in der ARD, im Kabarett keine einzige Frau, etwa von Ende der,
das ist natürlich furchtbar.
Ende der 90er bis ja, Ende der Nullerjahre. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Es ist niemand aufgefallen. Und da ist das dieses Zählen, was oft verdammt wird, aber eine gute Grundlage ist, wichtig, dass man sagen kann, hier ist eine Frau, die
ja, das,
Kabarett macht.
Das ist wahrscheinlich für verschiedene Berufszweige unterschiedlich. Aber wenn ich sage, ich will, bin gegen die Quote, ist das, wenn man partout jetzt 50% der Max-Planck-Direktoren müssen Frauen sein. Das ist einfach Quatsch. Das ist eben das Blöde, wenn man sagen würde, man macht eine Quote von 30%, dann wäre ich sogar vielleicht mit einverstanden. Aber es gibt ja so viele Frauen, die einfach einen völlig anderen Weg gehen und die einfach gar nicht in Frage kommen. Und deswegen ist auch die Quote blöd. Und ich finde es auch bei Ministern, es müssen nicht 50% der Minister Frauen sein.
Ich finde schon.
Nein,
ich
die meisten Frauen haben doch... Es gibt doch viel weniger Frauen, die überhaupt das Œuvre haben oder den,
ja, aber
die,
da,
die
da
Leistungen gebracht haben, die dafür nötig sind.
Da unterschätzen ne? Sie den Aspekt der Entwicklung. Es tut sich was. Vorbilder
das
sind,
ist wahr.
Das ist
also,
das
wenn
Wichtigste
Sie sagen,
überhaupt.
Wir brauchen die Quote, um da noch was voranzutreiben.
Um Frauen sichtbar zu machen, dass es ein Beruf ist. Ich habe doch...
Naja, aber Sie machen dann vielleicht auch Idiotinnen sichtbar, nicht?
Ja, aber gibt es bei den Männern keine Idioten?
Naja, schon, aber ich meine, wenn Sie partout irgendwie eine Ministerin suchen für irgendein Fach, wie die, also diese Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin, das ist doch Krampf.
Sie wird sich einarbeiten. Das ist in der Politik üblich, dass alle, auch Männer, müssen sich blitzschnell in ein neues Ressort einarbeiten, wo man sich oft fragt, was
hoffe,
hat der denn damit
sehr,
zu tun?
Also ich hoffe ja auch sehr, ich bin auch jetzt, ich will ja der auch noch nicht wirklich was unterstellen, aber es gibt nicht
Vollhard,
so viele.
Wir kommen jetzt ein bisschen ins Plaudern, was ich gut finde. Aber können wir uns vielleicht auf einen Satz einigen, dass die Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn Frauen ebenso durchschnittlich sein können wie Männer, ohne dass es auf ihr Geschlecht zurückgeführt wird?
Ach, das können wir ohne weiteres. Ja, 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 das können wir ohne weiteres.
Das
ich meine nur,
schön.
Ich meine nur in unserem Fall. Ich meine, es ja, gibt wirklich weniger Frauen als Männer, die sich für Naturwissenschaften interessieren.
Ja, natürlich.
Es ist Quatsch, bei der Physik zu sagen, wir müssen 50% der Professoren müssen weiblich sein. Das ist einfach Quatsch, weil es viel weniger Frauen gibt, die sich für dieses Fach speziell interessieren.
Ja, aber das muss sich ja ändern, das soll sich ja
gerade
ändern.
Das weiß ich nicht, nein, das ist auch da bin ich ja nicht Ihrer Ansicht wahrscheinlich. Ich finde, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf die Welt kommen. Dass es keineswegs so ist, dass die erst durch die Gesellschaft zu Frauen gemacht werden. Da gibt es bestimmte Veranlagungen, die bei Frauen eben anders sind als bei Männern im Schnitt. Ja? Es gibt dann immer Extreme, aber ich glaube, es gibt einfach da auch von vornherein unterschiedliche Bedürfnisse,
ja,
Wünsche, Neigungen. Also zum Beispiel das mit der Eitelkeit, da bin ich nicht sicher. Da wünschte ich, ich würde mal einen Psychologen finden, der das Schmuckverhalten bei kleinen Kindern ausprobiert. Ne? Also ja. die noch nicht verdorben sind, sagen wir mal.
Ja.
Nicht, die auch vielleicht aus Elternhäusern stammen, die keine Unterschiede machen wollen und wo die Mutter aufpasst, dass
da. Da sind die Mädchen trotzdem mit rosa und mit Lippenstift, gerade bei Eltern, die keine Unterschiede.
Und die Mädchen stärker als die Buben.
Ja,
aber das sagen mir Mütter, dass die Mädchen unheimlich darauf achten, was sie anhaben, während den Buben alles wurscht ist und die nehmen das letzte blöde T-Shirt.
Aber es gibt, wieder möchte ich auf den Aspekt der Entwicklung zu sprechen kommen, denn das sind ja Phasen. Ich würde auch, wenn ich eine Tochter oder eine Enkelin hätte, würde ich nicht verbieten, dass sie Stöckelschuhe, Tüll und Lippenstift hat, weil das muss sie vielleicht durchmachen, um zu finden, sie gehört dem Geschlecht an. Und dann hat sie das durchgemacht und dann kann sie sich neu entscheiden.
Ja, ja. Nein, ich meine, ich wollte ja nur damit sagen, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse haben von Anfang an und dass das dann, was sie dann von ihrer Umwelt aufgreifen und wofür sie sich dann interessieren, hängt natürlich auch damit ein bisschen zusammen. Und dass sie einfach nicht Frauen beliebig zu Physik und Chemie und Ingenieurwissenschaften begeistern können.
Nicht beliebig, aber es gibt eine gesellschaftliche Zuschreibung, dass das nicht passt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und nicht nur, wie die Kinder auf die Welt kommen. Und was Sie beschreiben, Ihr ganzes Leben, Ihr ganzer Lebensweg, Sie sind eine Ausnahmeerscheinung.
Ja.
Da kann man nicht sagen, alle Frauen können das, ist völlig klar. Aber es wäre doch gut, Sie sind doch auch ein Role Model. Die Tatsache, dass es sie gibt, das ist ähnlich wie bei Angela Merkel, die auch sich nicht als Feministin bezeichnet. Die Tatsache, dass es sie gibt, kann wirklich Frauen inspirieren.
Also in dem Sinne bin ich wie Angela Merkel sozusagen ein Beispiel dafür. Es geht man kann es. Und das war, wie ich den Nobelpreis kriegte, richtig wichtig, weil viele Männer das überhaupt nicht für möglich gehalten haben.
Ja.
Ganz von Anfang an. Auch der Max Planck, der sagte also nur in Ausnahmefällen und die können die ja gar nicht und das geht ja gar nicht. Ne? Und da muss man halt mal ein paar haben, die zeigen, es geht doch.
Ja.
Ne? Aber ich bin insofern kein Role Model, also ich habe halt keine Kinder. Nicht?
Ja.
Und viele Frauen haben Kinder und wenn die Kinder haben, können sie einfach das Övre nicht leisten. Das geht nicht, das darf man auch nicht von ihnen erwarten, finde ich, weil die müssen auch auf ihre Kinder aufpassen dürfen.
Gut, aber es wird Männer geben, wenn es die veränderten Rollenbilder gibt, die auch sagen werden, dass ich möchte nicht nur immer jeden Tag ins
Labor, aber die kriegen dann nicht den Nobelpreis, sondern die Nobelpreisträger haben die Frauen, wo die Frauen auf den Hund und die Kinder und das Haus aufpassen.
Ja, klar, ne? Klar.
Das und war die Männer so. den Männer den Koffer packen und das Geld
das
von der Bank holen.
Und die Socken
und das sind meine Kollegen.
Diese Unterstützung kriegen wir Frau haben, die
dafür
das für
müssen wir uns auch nicht um die kümmern abends. Nicht? Das ist ja auch nett, wenn man nach Hause kommt und da ist nicht einer, der dann gleich was gekocht
will. Das finde ich auch. Nicht?
Das muss man auch einrechnen. Also man hat ja alle Zeit der Welt zur Verfügung, wenn man alleinstehend ist. Nicht?
Ich denke, ich habe diesen Beruf als freiberufliche Kabarettistin, den hätte ich nicht gewählt, wenn ich irgendwann schwanger geworden wäre und ein Kind gehabt hätte. Ich hätte mich nicht getraut. Ich hätte nicht gewusst, kann ich davon leben, kann ich das Kind ernähren.
Ja, so
und
Sachen.
Es war, ich bin eigentlich dafür, dass man sich nicht entscheiden muss, aber ich gehöre auch zu einer Generation, die noch das Gefühl hatte, wenn ich diesen Beruf eingehen will, wo ich sowieso Schiss hatte und mir es nicht zugetraut habe und wo es lange gebraucht hat und dann noch ein Kind, dann hätte ich den ganzen Beruf nicht gemacht, dann wäre ich an die Schule gegangen oder hätte irgendwie einen Job gehabt, wo ich Beamtin werde oder irgendwie so. So, und das möchten wir doch überwinden. Das soll für Frauen möglich sein.
Ja, man möchte, im Grunde ist es richtig, dass man auch Frauen erlauben muss, dass sie ganztägig weiter ihren Beruf machen, weil sie sonst ausgebotet werden.
Ja, ja.
Und das ist ja auch bei
sie
uns so.
Sie sollen ja gut sein.
Ich rate ja auch, deswegen machen wir auch diese Stiftung für diese Studenten, weil die so oft dann in die Halbtagsjobs gehen. Und dann sind sie weg vom Fenster.
Ja, ja.
Das geht dann bei lassen sie sich die interessanten Berufen Projekte nicht wegnehmen. Müssen sie, weil das geht ja auch nicht, wenn eine sagt, ich will jetzt 12 Monate aussetzen. Ja, und
das
die sitzt
schwierig
an dem interessantesten Projekt, dann muss da ist ganz klar, dass der Chef sagt, da muss jemand anders einspringen und weg ist es. Ne?
Ja.
Und wenn man sie dann schützt und sagt, nein, sie haben ja ein Kind, sie brauchen keinen Artikel zu schreiben, das macht dann die andere, dann sind sie auch weg vom Fenster. Und deswegen muss man da, ich glaube, da haben Sie ganz recht, man muss den Frauen dann auch sagen, das ist halt hart an der Zeit, das ist hart, aber bitte, bitte, lasst euch nicht ausboten.
Wir haben immer noch nicht alle Zettel gezogen. gut. Sie können einen Zettel suchen, den Sie mir stellen.
Was mussten Sie im Alter neu lernen?
Ah. Im Alter musste ich neu lernen, dass ich nicht mehr so ganz funktioniere mit meinem Körper. Dass ich zum Beispiel, ich konnte nicht mehr joggen. Ich bin 40 Jahre lang gelaufen regelmäßig. Das Knie macht nicht mehr mit. Ich musste mir einen anderen Sport suchen. Ich habe Kraulen gelernt. Ich habe mir das Kraulen beigebracht.
Ach ja.
Damit ich, weil das gesünder ist für die Wirbelsäule.
Meine Schwester auch.
Und das liebe ich. Und das ist ein ganz wesentlicher Beitrag zu meinem persönlichen Wohlbefinden und ich möchte fast sagen Glück, dass ich diesen Sport habe, den ich hoffentlich bis zu meinem Lebensende dann, das sehr spät kommen wird, ich will ja 96 werden bei bester Gesundheit, dass ich den ausüben kann.
Ach ja, da sind wir ganz ähnlich. Ja. Ja, mir geht es ja auch so. Ich habe ja Gymnastik seit neuestem und das ist ja
super,
furchtbar.
Super.
Ich hasse Sport, aber ich habe jetzt vor einem halben Jahr angefangen, jeden Morgen ein bisschen Gymnastik zu machen.
Das ist gut, das ist schon gut.
Ja.
Ich habe hier noch eine Frage. Und zwar haben Sie einen Tipp. Welcher Frau, die Sie kennen, kann gerne auch über 50 sein, älter sein, welcher Frau würden Sie mehr Sichtbarkeit wünschen? Zum Beispiel bildende Künstlerin, die erst nach ihrem Tod entdeckt werden oder wo man gesagt hat, ach, das ist ja so Frauenkunst, das gucken wir gar nicht an. Oder auf einmal merken die Leute...
Ich habe eine Großmutter, die war Malerin.
Ja.
Und die war toll. Die hat wahnsinnige tolle Bilder gemalt, aber nicht verkauft, sondern die war halt höhere Tochter und war in der Malstunde und hat diese ganzen Bilder gemalt. Und dann hat sie natürlich mit 29 hat sie sich verknallt in einen Juristen und hat Kinder gekriegt und aufgehört, ne? Aber die hat einen großen Schatz von Bildern gemalt und wo die Familie, das weiß ich, die hängen auch bei mir rum und die sind wirklich sehr, sehr gut. Mein Bruder hat einen Katalog gemacht, aber sie hat keine Ausstellung gekriegt und es ist auch unmöglich, eine Ausstellung zu machen, weil die Bilder nicht verkäuflich sind. Aber sie hat ja keinen Namen. Nicht?
Ja,
sie hat
aber
keinen
darum
Namen und deswegen
ja,
sind die Bilder nichts wert, obwohl sie wirklich toll sind.
Ja, dann muss sie entdeckt werden. Es gibt doch viele Frauen, die keinen Namen haben. Zum Beispiel, jetzt war in München Heidi Bucher, eine Frau, die schon seit über 20 Jahre tot ist, glaube ich. Und deren Werk wurde entdeckt. Es war festgehalten worden auf Video auch so. Da gibt's sozusagen Präsentationen davon. Und das haben ihre Söhne bekannt gemacht. Und jetzt wird die von der Kunstgeschichte sozusagen entdeckt. Und das ist hat einen ganz wichtigen Beitrag geliefert. Die war mit einem Mann zusammen, der auch Künstler war. Der Mann war wie immer der Berühmtere. Sie ist die Bedeutendere. Sie hatte keinen Namen. Wie Sie sagen, wie soll man die bekannt machen? Ja, das ist die Aufgabe der Kuratoren, der KunstwissenschaftlerInnen in dem Fall auch, zu gucken und zu sagen, hier ist eine Frau, die hat das und das, diese Strömung vorweggenommen, die ist wichtig, die sollten wir uns angucken. Und dann wird die aus der Versenkung geholt. Also ihr Tipp ist ihre Großmutter. Und wie heißt sie? Nennen Sie ihren Namen.
Lies Haas-Möllmann.
Haas-Möllmann.
Sie ist geborene Möllmann und hat dann einen Haas geheiratet.
Ja.
Und mein Bruder hat einen Katalog mit allen Bildern drin. Und das ist fabelhaft, wirklich sau, richtig, richtig gut.
Ja, großes Talent, was dann nicht sich...
Wann ist sie geboren? 1885 oder irgend sowas nicht? Und ich habe sie erlebt noch als alte Frau, da hat sie auch wieder angefangen gehabt, als Witwe hat sie angefangen mit Ingres und hat ganz tolle Kreidezeichnungen so gemacht. Also wirklich, wenn Sie mich mal besuchen, zeige ich Ihnen, wenn wir dann in den Garten gehen.
Ja, natürlich.
Aber die muss ich sagen, die hat mir unheimlich imponiert. Hauptsächlich, weil es in meiner Jugend kaum eine Frau gab, die was geleistet hatte.
Ja.
Wir hatten ja nur Tanten und Mütter, die Kinder hatten. Und die waren nette Tanten, sehr nette. Ich habe da auch eine andere Tante, wo ich auch denke, die war so nett und das würde ich ihr auch gönnen, dass man die mal sieht. Aber die war typisch Frau, die hat sich also ihrem Mann gewidmet, ihren Kindern gewidmet, war eine große Gastgeberin, ganz reizend. Wir haben die unheimlich geliebt, aber die hat natürlich selbst nichts geleistet.
Ja. Nicht das geleistet, wofür man...
Wertschöpfendes.
Ne?
Also eine andere Frau, mit der ich gestern Abend gegessen habe und die ich unglaublich liebe, ist eine Nichte von mir, die mein Kochbuch illustriert hat und das andere Buch auch. Und die ist jetzt im Tagesspiegel, ist sie, die immer die Zeichnung macht.
Ach, wie heißt sie?
Suse Krützmacher.
Ah, nee, weiß ich nicht. Aber nee, toll.
Gucken Sie mal, wenn Sie Tagesspiegel toll. Lesen und da ja. gibt's auch, die macht auch die Beilagen und macht oft so Zeichnungen da rein. Ganz, ganz gut. Toll.
Ein kleiner Moment noch für einen Blick nach vorne. Sie sind ja junge 79. Wie sehen Sie jetzt, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, Ihre darf ich Ihnen zwischendrin noch mal was Persönliches sagen? Ich finde, Sie sehen echt gut aus mit Ihren 79 Jahren.
Ja, danke.
Ja, ich gucke Sie jetzt ja schon eine Stunde etwa an. Ich habe auch eine Theorie, woran das liegt. Aber können Sie sich das erklären, wieso Sie mit Ihrer Physis, also ich rede jetzt von der sichtbaren Physis, dem Gesicht, wieso Sie so gut altern? Können Sie sich das erklären? Haben Sie da mal drüber
nachgedacht? Ja, das ist das, was, wie ich jung war, eben eigentlich eher ein Manko war, nämlich, dass ich ein etwas aufgedunsenes Gesicht habe. Ich habe so eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als ich und die ist bildschön. Die hat diese tief liegenden Augen und hat hier solche Schatten in den Wangen. Und ja. ich hatte immer so ein bisschen Pausbacken und so ein bisschen eingeschwollene Lider. Und das fand ich ganz furchtbar. Nur jetzt ist es so, dass sie richtig hager aussieht.
Ja.
Und ich sehe da noch so ein bisschen
prall aus. Man sagt ja immer, Ziege oder Kuh ist die Entscheidung. Ja, nein, das ist toll. Ich habe aber noch eine andere Theorie. Ich glaube, dass man ihrem Gesicht ansieht, dass ihr Hirn im Laufe ihres Lebens von 2 bis 3 Gedanken gestreift worden ist. Und so durchaus. ein Gesicht altert anders.
Ja.
Und ist im Alter, da ist auch eine, wenn was ein bisschen hängt oder eine Falte kommt, da ist nicht die Charakteristik zerstört, sondern da entwickelt ja. sich was. Und das empfinde ich als ja. schön. Das wollte ich nur noch loswerden. Ich wollte eigentlich sagen, ja, Blick nach vorne. Also, wir haben schon drüber gesprochen. Sie merken beim Aufstehen jetzt manchmal, dass Sie nicht mehr, keine 30 mehr sind. So, das merken Sie schon. Was ist in der Phase noch, was Sie nicht so gut finden?
Ach, dass die Freunde wegsterben.
Das stimmt.
Und dass man einsamer wird.
Das stimmt.
Das ist wirklich, glaube ich, das Schlimmste. Hm. Da fange ich schon gleich wieder an, ganz...
Ja. Ja, ja, aber da haben Sie recht. Und was ist schön? Was ist schön an dieser Phase?
Dass man mehr Zeit hat. Also wenn man sich gestattet, was ich noch nicht ganz tue, dass man einfach sagt, ich muss jetzt nicht mehr dauernd tätig sein. Also ja. wertschöpfend tätig sein.
Ja.
Dass man dann morgens ausschlafen darf.
Ja, das ist auch
und dass
schön.
Man ganz lang im Bett liegen darf und die Zeitung lesen. Und dass man das nicht stimmt. Mehr so viel reisen muss. Also im Moment sehnt man sich ein bisschen nach mehr Reisen,
ja,
das
ja,
stimmt
ja,
schon, aber das war manchmal auch schon auch, ich habe ja auch mich immer ein bisschen übernommen. Also man,
Sie haben auch zu viel
nicht,
gemacht.
Das Ihnen geht, dass ich immer denke, das kriege ich auch noch rein.
Das
ist ja ganz klar.
Ne? Total Überforderung.
Also ich weiß nur, dass 2019 hatte ich 17 Reisen oder 17 Vorträge oder irgendwas.
Ja.
Ne? Alle mit Vorbereitung und so.
Ja, Wahnsinn.
Und dann war 2020 auf einmal 0.
Ja, wegen Corona auch.
Das war komisch.
Ja.
Und dann hatte man auf einmal endlos viel Zeit. Das kann man auch genießen. Also ich mache es ja normalerweise so, dass ich den August mir freinehme, immer freigenommen habe. Und das war dann ganz schön, dass man dann einfach morgens sagt, was mache ich heute? Und das ist jetzt, kommt jetzt auch so langsam, dass ich sage, mit 80 ist Schluss. Und vorher muss ich auch nicht jeden Tag ins Labor und ich kann ja auch mal zu Hause bleiben und ich kann es noch nicht gut. Also ich suche mir jetzt gerade auch wieder ein neues Projekt, weil ich muss irgendwas haben, was mich antreibt.
Sie sind ja in der glücklichen Situation, dass Sie etwas geschaffen haben, was wirklich über Ihren Tod hinaus wirkt. Sie haben Grundlagenforschung gemacht, Sie haben das vorangebracht. Gibt Ihnen das ein Gefühl von Genugtuung? Macht Sie das glücklich, dass Sie wissen, das haben Sie geschafft? Macht es Sie in dieser Phase Ihres Lebens glücklich?
Vielleicht schon. Also ich sollte da vielleicht auch zufriedener mit mir sein. Ich bin immer jemand, der an sich selbst ein bisschen rummäkelt und denkt, das hätte ich ja besser machen können. Und ich mache ja auch dauernd Fehler und Schusseligkeiten. Ja, und
wir machen alle Fehler, aber vielleicht können Sie...
Ich bin schusselig und lasse dauernd irgendwo was liegen. Und also gestern habe ich mein Handy im Auto liegen lassen, wie ich im Zug war, schon fast im Zug und nochmal zurückrennen und dann
ist
und
mir
so
Zeug
nicht. Und dann hat man sich doch ganz
auch.
Fest vorgenommen, dass das nicht passiert und immer noch passiert einem das. Und naja, auf jeden Fall Im Beruf bin ich eigentlich inzwischen wieder ganz zufrieden. Da hatte ich auch Phasen, wo ich fand, ich war richtig schlecht. Das ist ja das Blöde, wenn man mal riesen...
Wenn man den hohen Anspruch hat, ne?
Dann kann man hinterher nicht mehr dauernd... Die Leute erwarten natürlich, dass man dann dauernd super Sachen macht.
Ja.
Und bei uns wurde es dann, besonders nach dem Nobelpreis, hatte ich ja furchtbar viele andere Verpflichtungen. Und das hat man natürlich an der Forschung gemerkt. Vor 10 Jahren habe ich mich wieder richtig reingeschmissen und habe dann auch den Leuten geholfen und dann haben wir so ein kleines Comeback gehabt. Das war ganz schön.
Wie toll.
Da bin ich auch ganz schön stolz drauf. Da habe ich dann auch dieses Buch geschrieben, was ich Ihnen leider nicht mitgebracht habe, ich Doofkopf, über die Schönheit der Tiere
und
an dem, was toll. Ich ja auch im Moment forsche. Ne?
Ich finde ja das Alter eine super Phase, um was zu lernen.
Ja klar, das geht immer weiter.
Ja, das ist schön.
Und jetzt habe ich vor kurzem wieder ein paar Artikel geschrieben über die Forschung, die wir vor 20, 30 Jahren gemacht haben, für die ich damals berühmt geworden bin. Das war auch sehr lehrreich. Da habe ich also nochmal die ganzen Sachen wieder ins Bewusstsein geholt und formuliert und geschrieben. Das war richtig gut.
Das ging noch gut. Das trotz noch Knie gut, vielleicht.
Ja. Und vielleicht mache ich auch irgendwann mal sowas wie eine Autobiografie. Das kann auch noch kommen.
Das würde sich doch anbieten. Das müssen Sie machen. Ja,
denke ich auch manchmal, dass es so interessante Sachen gab, dass die sogar andere Leute interessieren können.
Ja, natürlich.
Nicht, man fragt sich das ja oft. Das ist ja nicht so spannend. Aber
doch, das wäre ganz toll. Die Sachen, die Sie zu erzählen haben, die müssen
Wissen Sie, ich kenne mich Menschen ja, ich halte mich ja nicht. Für mich bin ich nicht so bedeutend, wie ich für andere Leute bedeutend bin. Also wenn Sie sagen, oh, ich habe Sie bewundert, ich stand vor Ihrem Haus. Gott im Himmel, das wird ja wohl noch.
Ja,
ne?
Ja gut, ja, aber ist so.
Müssen Sie mit leben. Die Nachbarsfrau, darf ich Sie mal anfassen?
Ja. Ja. Was wollen Sie von sich gesehen wissen in der Zukunft, später?
Also meine größte Tat war, glaube ich, dass ich Drosophila als Forschungsobjekt sozusagen erfunden habe.
Ja.
Und es hat natürlich eine irrsinnige Folge gehabt. Aber es war wirklich so, dass ich nach der Promotion sagte, ich will die Substanzen finden, die im Ei die Gestalt bestimmen.
Ja.
Und ich will das mit Genetik machen und ich mache es an der Fliege, weil das nur da geht. Das hätte jeder andere auch machen können.
Sie haben es aber gemacht.
Ich habe es gemacht. Und dann haben sich viele angeschlossen. Und dann haben wir ein großes Oeuvre geschaffen. Und da bin ich richtig stolz drauf. Das muss ich schon sagen. Es ist mir erst in letzter Zeit wirklich so bewusst geworden, dass das dieser entscheidende Schritt war, den ich gegangen bin. Und sage, wir gucken jetzt auf die Larve der Fliege und nicht auf die adulte Fliege, sondern auf die Larve und kriegen raus, was im Ei los ist.
Ja.
Und das haben wir auch hingekriegt.
Ja, und was ist mit dem Singen, Frau Nüßlein-Vollhardt? Werden Sie das weiter tun? Das haben Sie ja erst seit Kürzerem eigentlich
noch. Ich singe weiter und es geht komischerweise auch noch ganz gut, obwohl ich keinen Unterricht mehr habe und gar nicht übe. Ich müsste eigentlich mal wieder ein bisschen üben. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Ich glaube, ich habe es gelernt. Also ich habe angefangen 2007, hatte 3 Lehrer hintereinander, Lehrerinnen. Die letzte war ganz toll, die hat aber dann irgendwann aufgehört. Und die hat mir so beigebracht, dass ich jetzt eine Technik habe, die abrufbar ist.
Super.
Also vor 3 Wochen haben wir die Winterreise gesungen.
Oh.
Ja, ohne Fehler.
Wahnsinn. Ja,
und dann singe ich ganz gerne Schumann.
Ja, also das ist etwas, was Ihnen bleibt für diese Phase. Ja. Das ist einfach auch ein Teil von Ihrem Glück. Sie sind ja sehr zurückhaltend mit Superlativen oder großen Ausdrücken. Aber das ist auch ein Teil doch, so nehme ich Sie wahr, von einem Glück, was Sie haben in diesem Singen.
Also Musik machen und Musik ist für mich wirklich, wirklich richtig fundamental wichtig. Mhm. Und wenn ich nicht Biologie studiert hätte, hätte ich möglich, aber nein, ich war nicht gut genug natürlich.
Ich war nicht, das sagen war nicht Sie gut natürlich. Genug,
aber sicher nicht.
Hoher Anspruch an sich selbst auch darin.
Nein, aber ich kann, da gibt es auch ganz große Defizite. Ich habe halt Flöte gespielt, ganz gut. Wurde mir in der Schulzeit nie gesagt, nie. Erst hinterher gab es dann mal Leute, die sagen, ach, du hast damals so toll Flöte gespielt. Hab ich gedacht, hättest du es mir nur damals mal gesagt. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, naja, man murkst sich da so durch und es ist ja nie fehlerfrei und so. Aber ich war ganz gut.
Super, ich finde, ich bin ganz gut ist ein super Schlusswort für dieses Gespräch, Frau Lüsslein-Vollhardt. Ich danke Ihnen sehr. Vielen, vielen Dank. Ja. Das war's das mit Christiane Nüsslein-Vollhardt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und sagt euren FreundInnen weiter, dass es ihn gibt. Am Donnerstag kommt die nächste Folge raus in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de. Sagt mir gern, wie euch der Podcast gefällt, über Instagram oder per Mail an bremen2@radiobremen.de. Vielleicht habt ihr Vorschläge, welche Frau ich unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollte. Was das ist eine Bremen 2 Produktion. Redaktion für diese Folge hatten Tinja Würfel und Anja Robert. Den Ton macht Felix Epp. Die Musik kommt von Susanne Betancourt. Und ein Danke geht an Stefanie Görz. Und für alle, die bis hierher gehört haben, gut so. Denn jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Frauen im Podcast und auch Frauen im Bereich Comedy natürlich, hören wir viel zu selten. Dabei wissen wir alle, es gibt sie. Die Frauen, die wunderbar einen Podcast hosten können und klug und pointiert verdammt gute Comedy machen können. Ich empfehle euch das Gesamtpaket Bosettis Woche. Immer freitags lädt die Satirikerin Sarah Bosetti einen Gast ein und guckt mit ihm oder ihr zurück auf das, was in dieser Woche wichtig war und kommentiert das. Sie küren zusammen die Gewinner und Verlierer der Woche. Und zwar ausgesprochen humorvoll. Zu Gast waren schon Tobias Schlegel, Gerburg Jahnke, Thorsten Sträter und viele mehr. Bosettis Woche gibt's immer freitags in der ARD-Audiothek.